Wir starten da aber erstmal mit der wichtigen Frage für alle, die es noch nicht ganz genau kennen, was denn überhaupt das Hellisch-Fränkische Museum hier in Schwäbisch Hall ist.
Dann mache ich mal den Start. Lorenz wird einfach ergänzen. Das Hellisch-Fränkische Museum ist eins der größten und wie ich finde schönsten Stadt- und Regionalmuseen in Süddeutschland. Wir haben eine Ausstellungsfläche auf über 3000 Quadratmeter in 7 historischen Gebäuden. Also großartig einfach auch von der Architektur her und wir zeigen eben Stadt- und Regionalgeschichte.
Und wenn du es nochmal genauer spezifizieren kannst, du hast gesagt, in 7 Gebäuden, wo findet man die?
Die findet man wirklich im Herzen der Stadt von Schwäbisch Hall, also ja, im sogenannten Keckenhof ist der Haupteingang. Das älteste Gebäude ist aus dem 13. Jahrhundert, ein mittelalterlicher Wohnturm, den man erklimmen darf mit, ich komme immer durcheinander, 7 oder 9 Geschosse.
Ich zähle mal kurz durch und werde dann ergänzen.
Naja, und die jüngsten Gebäude sind eben aus dem 20. Jahrhundert.
8.
Es sind also 8 Stockwerke, aber auch sehr, sehr ältere Gebäude, in denen man das Hellisch-Fränkische Museum findet. Das passt ja ziemlich gut, denn es geht vor allem um geschichtsträchtige Sachen, die man dort entdecken kann. Aber auch das Museum gibt es ja schon etwas länger. Wie lange gibt es das Museum?
Also in der heutigen Form seit 1988, aber es gibt auch Vorgängermuseen. Also ganz wichtig ist, wir sind ja nicht allein, unser Mitträger ist der Historische Verein für Württembergisch-Franken. Die hatten in früherer Zeit an verschiedenen Standorten schon Vereinsmuseen und zuletzt eben unter anderem im Keckenturm in den 30er Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und aus diesem Vorgängermuseum, aus diesem Vereinsmuseum heraus ist dann eben dieses größere Museum unter städtischer Trägerschaft entstanden.
Ich kann noch kurz ergänzen, also den Historischen Verein für Württembergisch-Franken, den gibt es tatsächlich seit 1847, also wirklich schon relativ lange. Es gab schon im 19. Jahrhundert mal eine Ausstellungsfläche in Künzelsau. Dann Anfang des 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts ist man nach Schwäbisch Hall umgezogen, in den Pulverturm, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, unterhalb vom Bahnhof. Dann zog man um in die Gelbinger Gasse, ins Kräterhaus, da ist heute die U-Bahn drin, glaube ich. Und in den 30er Jahren dann in den Keckenturm.
Also schon ganz schön viele Umzüge, die das Museum dann hinter sich hat. War dann die Sammlung an sich, wie wir sie jetzt heute bei euch anschauen können, auch schon immer so, wie man sie jetzt anschauen kann?
Also nicht immer so, aber der Hauptbestandteil der Sammlung geht natürlich aufs 19. Jahrhundert zurück. Und das ist einfach auch das Großartige, dass eben schon vor 150 Jahren eben ganz besondere Kunst- und Kulturobjekte gesammelt wurden, die einfach den Großteil des Bestandes ausmachen. Aber so eine Sammlung, die ist nie abgeschlossen, die ist nie fertig. Es wird weiter gesammelt. Bis heute haben wir Neuzugänge auch in die Sammlung.
Wenn ihr dann also Neuzugänge habt, wie entscheidet ihr, was da dazukommt?
Das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellen kann. Also uns wird quasi wöchentlich werden uns Objekte angeboten. Also man muss einfach schauen, passt es ins Sammlungskonzept? Haben wir von diesem Objekt schon vielfach, Beispiel Bügeleisen oder Nähmaschinen, die werden uns sehr oft angeboten, davon haben wir einfach vielfach. Eben. Aber das allein wäre jetzt auch kein Entscheidungsgrund, wenn jetzt dieses Bügeleisen einer berühmten Persönlichkeit gehört hat aus Schwäbisch Hall und der Region und mit einer Geschichte verwoben ist, dann wäre das natürlich wieder ein Grund, das in die Sammlung aufzunehmen. Also es ist wirklich nicht so einfach und da muss man wirklich von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Aber ganz klar, es muss ein Schwäbisch Hall-Bezug, ein Regionalbezug, Hohenlohe-Franken haben oder eben mit einer Biografie einer Person verbunden sein.
Ich würde hier noch ganz kurz einhaken, was vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben. Wir haben so ein Museum circa 2.500 Objekte, meine ich, 3.000.
Ausgestellt.
Es gibt aber auch die ganze Sammlung, die im Depot liegt und da haben wir um die 30.000, 40.000 Objekte. Das vergisst man oft.
Habt ihr da dann bald irgendwann auch mal Schwierigkeiten, das alles noch irgendwo zu lagern?
Die haben wir eigentlich jetzt schon. Nein, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Das ist auch ein ganz großes Thema im Museumsbereich. Entsammeln gehört nämlich auch dazu. Also entweder schadhaft gewordene Objekte, die man nicht mehr restaurieren und retten kann. Oder eben, um mal beim Beispiel zu bleiben, wenn wir 5 Nähmaschinen haben und die erzählen alle dasselbe, dann können 4 eventuell in Zukunft gehen.
Und was macht ihr dann mit den 4 Nähmaschinen zum Beispiel, die
das
gehen können?
Genau, das ist eine gute Frage. Im Idealfall nimmt sie ein anderes Museum, was noch keine Nähmaschinen hat. Aber auch da muss man dann natürlich schauen, ist das eine besondere Schenkung? Ist das mit einem Schenkungsvertrag verbunden? Gibt es da besondere Auflagen? Können wir das überhaupt weggeben? Also alles nicht so einfach.
Um jetzt nochmal auf die Geschichte vom Museum einzugehen, das Hellisch-Fränkische Museum ist ja sehr spezifisch für die Region hier. Wisst ihr, was das auch schon in der Vergangenheit für eine wichtige Rolle dann für die Region gespielt hat?
Auf jeden Fall eine große, würde ich sagen. Einfach weil der Historische Verein für Württembergisch Franken auch ein großer Verein ist, der so alle Geschichtsvereine und Geschichtsinstitutionen so ein bisschen unter seinem Dach vereint. Und von dem her hat das Museum einfach immer schon eine sehr große Bedeutung gehabt für die Region. Und so der nächste Ort, wo es eine ähnliche Sammlung gibt, ist im Grunde Heilbronn oder Nürnberg. Und dazwischen sind wir.
Genau, also wirklich, wir decken eigentlich so den ganzen ländlichen Nordosten von Baden-Württemberg ab. Zum Thema Heilbronn. Der historische Verein von Heilbronn ist tatsächlich eine Abspaltung vom historischen Verein für Württembergisch Franken. Also wie gesagt, für den Nordosten sind wir die Player, keine Ahnung.
Wann hat denn das Museum für die Besucher geöffnet?
Dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Das ist einfach zu merken, quasi an jedem Tag, Dienstag bis Sonntag, die gleiche Uhrzeit. Und ich habe online gesehen, es gibt sonst ja auch noch einen virtuellen Rundgang. Ich meine, klar, das ersetzt keinen Museumsbesuch, aber ist vielleicht auch mal ganz spannend.
Das ist sogar ganz essentiell, weil sich einfach Besuchergruppen vorher informieren können, was gibt es denn da zu sehen, weil ja hinter dem Namen verbirgt sich ja doch mehr, als man denkt, oder man kann sich gar nichts darunter vorstellen. Aber auch zum Beispiel das Thema, ist das Museum barrierefrei, ist es zum Teil, also da können sich Besucher einfach über den virtuellen Rundgang schon vorab informieren und tatsächlich sind die Klickzahlen sehr gut. Ich weiß jetzt keine Zahl aus dem Kopf, aber es wird viel eben auf unserer Website gesurft.
Und welche Dauerausstellungen findet man dann im Hellisch-Fränkischen Museum?
Welche Dauerausstellungen? Ja. Im Grunde Dauerausstellungen vom Mammutzahn bis zur Moderne. Also wir haben verschiedene Abteilungen. Wir haben eine eigene Abteilung zum Elfenbeinschnitzer Leonhard Kern. Wir haben die Synagogenvertäfelung aus Unterlimpurg zum Beispiel als ein Highlight in der Abteilung Jüdisches Leben. Wir haben aber natürlich, Schwäbisch Hall, Salzstadt, auch eine Abteilung, die heißt Hall und das Salz, wo es eben um das Thema Salzgewinnung geht. Und das Allerbeste, das wurde noch nicht gesagt, der Eintritt ist frei.
Stimmt, auch sehr wichtig. Dann kommt man einfach kostenlos in die Ausstellungen rein. Und ihr habt auch eine Sonderausstellung. Welche ist es denn aktuell?
Aktuell haben wir eine Sonderausstellung mit dem Fotografen Roland Bauer. Der ist sehr bekannt hier in der Region. Er hat sein Atelier in Winterberg und es ist eine Retrospektive seiner Arbeiten der letzten 50 Jahre.
Und die ist aktuell zu sehen? Bis wann noch?
Bis Ende September, 27. September.
Und jetzt hast du eben schon von ein paar Highlights gesprochen, die es im Museum zu entdecken gibt. Was sind denn eure persönlichen Highlights von dem, was es jetzt eben aktuell gibt?
Das ist immer so schwer.
Schwierige Frage. Also es gibt sehr schöne und sehr interessante Objekte und das ist nicht immer genau das Gleiche, würde ich sagen.
Dann fangen wir mit einem schönen an.
Dann absolut auf jeden Fall der Riedener Altar. Ein Altar aus dem 15. Jahrhundert aus der Wallfahrtskirche in Rieden, in Flandern damals gefertigt, für die einfach reichhaltige Ausstattung dieser Kirche dort. Wunderschön.
Und was würdet ihr dann sagen, ist besonders interessant? Oder vielleicht auch einzigartig?
Also einzigartig ist tatsächlich die Synagogenvertäfelung von Eliezer Sußmann. Es gibt eine zweite aus Horb am Main, die vom selben Maler gefertigt wurde. Die befindet sich im Israel-Museum. Also man kann schon sagen, weltweit gibt es 2 ähnliche, die sind natürlich nicht gleich. Und das ist wirklich was super Einzigartiges. Sie ist wunderschön und sie zeigt einfach auch das lebendige Judentum in der Geschichte im 18. Jahrhundert.
Jetzt haben wir,
Ich wollte noch zur Synagoge kurz was sagen. Die ist tatsächlich schon seit dem frühen 20. Jahrhundert im Besitz des historischen Vereins. Das heißt, da gab es umsichtige Leute, die während des Nationalsozialismus diese Vertäfelung abgenommen haben, im Keller eingelagert haben, ohne das groß zu thematisieren. Und somit hat es die NS-Zeit auch überstanden, glücklicherweise.
ja, sehr wichtige Arbeit auf jeden Fall, die da in der Vergangenheit dann auch schon geleistet wurde. Und jetzt haben wir schon so einen kleinen Einblick in die Ausstellung bekommen, die man sich eben einfach so kostenlos anschauen kann. Aber welche Veranstaltungen bietet das Hellisch-Fränkische Museum denn noch an?
Veranstaltungen zu festen Terminen?
Also
dann würde ich kurz...
Also unterschiedlichste Art. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Roland Bauer einfach ein Begleitprogramm. Da haben wir Kuratorinnenführung, wir haben eine Familienführung, wir haben aber auch Führung mit Roland Bauer selbst. Zum Abschluss der Ausstellung wird es auch so eine Art Podiumsdiskussion oder Künstlergespräch, haben wir es genannt, geben mit dem Verleger Matthias Lunicek. Der hat hier einen Verlag in Schwäbisch Hall. Und jenseits dessen haben wir regelmäßige Abendvorträge, die der Historische Verein für Württembergisch Franken ausrichtet, die sogenannten offenen Abende, da zu verschiedenen Themen einfach Referenten eingeladen werden. Genau, und öffentliche Führungen eben regelmäßig, meist sonntags, aber auch zu anderen Zeiten da.
Wir probieren da gerade auch so ein bisschen aus, was das Publikum so will. Also ich habe jetzt mal Kinder- und Familienführungen gemacht im letzten halben Jahr. Versuchen wir, dass wir das so einmal im Monat mindestens stattfinden lassen. Es wird manchmal gut angenommen, manchmal weniger. Auch Feierabendführungen haben wir jetzt schon versucht. Das ist so ein bisschen noch rausfinden, was das Publikum so möchte.
Es gibt also so ein bisschen spezielle Angebote. Du hast gerade zum Beispiel auch die Kinder erwähnt, die da auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Meine Frage ist jetzt noch, wenn wir jetzt eben die nächste Zeit anschauen, aber wir können es auch noch bei den Veranstaltungstipps mit reinnehmen, auf was kann man sich denn da noch so freuen jetzt gerade?
Ja, es ist schon viel vorbei. Also wir hatten ja auch Brenzführungen, die sind alle schon gelaufen.
Nee, ich habe noch welche.
Kommt noch einer? Okay, dann darauf können wir uns auf jeden Fall freuen.
Ich weiß gerade nur die Daten nicht.
Da haben wir nämlich tatsächlich eine Führung durchs Museum und durch die Stadt mit Gewandung, historischer Gewandung aus der Zeit. Das ist sicher auch was ganz Besonderes.
Und jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr auf die Organisation bzw. auf die Struktur von eurem Museum eingehen. Und da interessiert mich erstmal, wer denn so das Team hinter dem Museum ist.
Also das Team ist klein. Wir haben 16 Mitarbeiter, aber das ist jetzt alle inbegriffen. Also Besucherservice, Kasseaufsicht, Hausmeister, Ausstellungstechniker, Sekretariat, ich, mein Stellvertreter. Wir haben eine Bundesfreiwilligendienststelle und habe ich jemand vergessen? Reinigungskräfte, genau.
Also ist jetzt nicht ein unglaublich großes Team, aber reicht es, um so ein großes Museum da instand zu halten?
Also instand zu halten vielleicht schon, aber für Neuerungen braucht man natürlich einfach auch von der wissenschaftlichen Seite eben Personal. Im Moment sind es nur Lorenz und ich. Eigentlich fehlt uns noch das wissenschaftliche Volontariat, was gerade durch diesen Stellenstopp zurzeit ausgesetzt ist. Das schmerzt natürlich ein wenig, aber wir hoffen auf das Beste und dass es da ein bisschen positiver mit den Finanzen weitergeht.
Vorhin habt ihr dann aber auch noch einen wichtigen Teil angesprochen, der meiner Meinung nach, denke ich, auch noch wichtig ist zu erwähnen, nämlich den historischen Verein. Das habt ihr schon gesagt, der hängt mit dem Museum zusammen. Könnt ihr vielleicht nochmal erklären, wie genau das so vernetzt ist?
Also der historische Verein stellt uns quasi die Sammlung zur Verfügung. Er bespielt durch die offenen Abende natürlich auch unser Museum. Das kommt uns natürlich auch zugute. Aber im Grunde ist die Hauptausrichtung des historischen Vereins eher nach außen als nach innen, in die Region eben hinein. Und auch eine der Aufgaben ist zum Beispiel jährlich ein Jahrbuch mit Aufsätzen zur Geschichte der Region eben herauszubringen.
Dann gehen wir jetzt mal wieder dann doch eher zurück ins Museum und jetzt habe ich mich noch gefragt, vor allem bei euch beiden, was denn so eure typischen Aufgaben da sind, wenn es typische Aufgaben gibt.
Ja, sowas kommt immer beim Vorstellungsgespräch. Also es gibt eigentlich keinen typischen Tag, weil jeder Tag ist anders. Das ist das Besondere und das Großartige an unseren Jobs. Und es kommt halt immer gerade drauf an, was läuft. Haben wir gerade einen Ausstellungsaufbau, dann sind wir natürlich viel auf der Fläche, hängen auch mal ein Bild an die Wand. Mal gibt es aber auch Phasen, wo wir mehr am Schreibtisch sind und gar nicht so sehr am Mann. Also es ist immer so phasenweise. Willst du ergänzen, Lorenz?
Ja, dann im Depot treibt man sich halt natürlich auf drum zum Inventarisieren oder man sucht oder holt sich Objekte für eine Sonderausstellung beispielsweise, räumt das Depot um. Man geht in verschiedene Institutionen oder Privathäusern, wenn es da irgendwie was abzuholen gibt möglicherweise oder da wichtige Personen sind. Oder geht zum Radio, wie heute.
Genau, also es gibt eigentlich kein 9-to-5, also es ist immer unterschiedlich.
Auch. Ja, also Führungen noch machen beispielsweise, das kommt auch durchaus am Wochenende vor. Kindergeburtstage mache ich auch des Öfteren, kann man bei uns auch buchen beispielsweise. Vor ein paar Wochen war ich in Koblenz beruflich, da haben wir einen großen Nachlass abgeholt. Dann gibt es natürlich auch noch Tagungen und Seminare. Ist viel los auf jeden Fall.
Ja, klingt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Gibt es da Aufgaben, die ihr besonders gerne macht?
Ich mache gern Führung tatsächlich. Das macht mir relativ Spaß, wenn ich Leuten was erzählen kann, was mich interessiert und die mir zuhören und das noch meine Arbeit ist. Wunderbar.
Ich bin total gern im Depot, weil da gibt es immer neue Schätze zu entdecken und es ist unfassbar spannend, was da noch schlummert.
Ich denke, passend zum Depot wäre jetzt auch meine nächste Frage, denn du hast vorhin schon erwähnt, es geht ja natürlich auch darum, wissenschaftlich zu arbeiten bei euch. Wie sieht so eine wissenschaftliche Arbeit von euch jetzt aus?
Also im Grunde hat es viel mit Recherche auch zu tun, zu den einzelnen Objekten, zu den Eigentümern der Objekte, zur Geschichte des Objektes, das heißt im Fachjargon Provenienz, also einfach, was hat das Objekt schon für eine Geschichte hinter sich, Besitzerwechsel oder wie auch immer. Das ist wirklich eine der wichtigen Dinge, die man tun muss, aber auch Recherche zur Stadtgeschichte. Und da sind wir natürlich auch immer im Austausch zum Beispiel mit dem Stadtarchiv, mit Elisabeth Fischer und ihrem Team, um einfach da gemeinsam auch die Geschichte Schwäbisch Hals noch tiefer zu erforschen und zu bereichern am Ende.
Genau, ich würde jetzt mal so sagen, die Objekte werden ja vor allem in den Kontext der Geschichte gesetzt. Das heißt natürlich, was hier los war, ist enorm wichtig. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine Ausstellung zum Bauernkrieg. Das war wirklich auch viel Literaturrecherche, Quellenrecherche im Vorfeld, einfach um die Vorgänge hier in der Region in die komplexen Abläufe des Bauernkriegs im Jahr 1525 einzuordnen. Und natürlich auch so, sage ich jetzt mal, dass das wissenschaftlich richtig ist, aber auch nicht zu arg in die Tiefe geht. Es soll ja auch für jeden irgendwie oder möglicherweise verständlich sein. Also die Kunst des Vermittelns, würde ich jetzt mal noch sagen.
Klingt also auf jeden Fall danach, als ob man da ganz schön viele Skills auch dafür braucht. Wie war das bei euch beiden? Wie habt ihr das gelernt, sowas zu machen?
Ja, learning by doing ein bisschen. Also von der Fachausrichtung ergänzen wir uns super. Also ich habe Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften studiert. Also dieses Vermittlung ist einfach ein großes, starkes Thema bei mir. Bei dir ist es ja Global History als Studiengang. Das ergänzt sich ganz gut, aber während dem Studium lernt man eigentlich nicht, wie man fürs Museum schreibt. Also ich bin seit 2012 im Berufsleben und bei meinen verschiedenen Stationen hat man einfach auch gelernt, wie schreibe ich zum Beispiel für verschiedene Zielgruppen, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, wie schreibe ich Ausstellungstexte. Das sind drei ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so einen Text gestaltet.
Jetzt kurz zu mir, zu meinem Studium. Ich habe Geschichte studiert in Heidelberg. Das heißt, ich habe mich dort hauptsächlich mit Textquellen und Literatur beschäftigt. Habe zwar ein bisschen Kunstgeschichte gemacht, da hat man dann auch mit der Materie je nachdem zu tun. Aber es ist sehr akademisch, muss man sagen, die Ausbildung. Ich habe aber während des Studiums schon viel, ich habe an der Kinderbetreuung gearbeitet, in Grundschule, Sekundarstufe und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Limes Museum in Aalen und in der zweiten Woche hieß es dann, es wäre gut, wenn ich auch Führungen machen könnte und dann wurde ich dann ins kalte Wasser geschmissen und habe dann so mein Feld irgendwie ziemlich schnell gefunden gehabt.
Dann bist du also so in Richtung Museum gekommen. Wie war es bei dir, Dina? Hast du schon während dem Studium gedacht, du möchtest mal bei sowas wie dem HFM jetzt arbeiten?
Also die Historie mit meinem Berufswunsch Museum, das kam tatsächlich durch ein Praktikum. Ich habe Abi gemacht, ich komme aus Baden-Baden und dort gibt es die Kunsthalle. Dort habe ich ein 6-wöchiges Praktikum gemacht und ich habe noch so geschwankt, irgendwas mit Kunst, Grafikdesign oder eben doch Kunstgeschichte. Der damalige Kurator hat mir abgeraten. Er hat gemeint, Frau Holtschäfer, machen Sie das nicht. Studieren Sie nicht Kunstgeschichte, Sie kriegen keinen Job. Ein halbes Jahr später war ich eingeschrieben an der Uni und habe mich davon nicht abbringen lassen, bin damit eigentlich sehr gut gefahren. Im Museumsbereich ist ein Volontariat obligatorisch, also im Grunde 2 Jahre, wie im Journalismus auch, im Museumsbereich oder in einer Kulturinstitution. Und das habe ich tatsächlich bei Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemacht in Bruchsal. Und mein Chef war unter anderem zuständig für Weikersheim, für Schwäbisch Hall, für die Großkomburg, Ellwangen. Und so habe ich dann auch tatsächlich die Region und auch das HFM kennengelernt.
Wir haben schon viel auch hinter die Kulissen blicken können. Jetzt geht es aber um eine Veranstaltung, die war am 16. und 17. Mai anlässlich des Internationalen Museumstags, nämlich das Lebendige Museum. Wie wurde das Museum denn lebendig?
Es wurde belebt durch verschiedene historische Darstellerinnen und Darsteller von der keltischen Antike über das Mittelalter, die Neuzeit bis in die 1940er Jahre. Die waren dann dementsprechend in den jeweiligen Abteilungen unterwegs, in authentischer historischer Kleidung, hatten selber noch Objekte, Originale und Replikate dabei und haben einfach den Besuchern quasi lebendig die Geschichte näher gebracht.
Und was gab es da wo zu entdecken hier in Schwäbisch Hall?
Also im Museum selbst natürlich, in den verschiedenen Abteilungen. Hinter dem Museum, in der Siedehütte, hatten wir den keltischen Salzsieder, der nach archäologischen Funden, die hier in Schwäbisch Hall bei der Sparkasse hier um die Ecke gemacht wurden, quasi noch authentisch Salz siedet. Und ganz neu unsere Kooperation mit Wirth. Das heißt, wir hatten in der Johanniterkirche eben auch Darstellerinnen und Darsteller, die das Spätmittelalter lebendig haben werden lassen.
Und auf dem Grasbödel gab es dann noch ein Zeltlager der historischen Darstellerinnen und Darsteller, zumindest von ein paar.
Und drumherum gab es auch noch jede Menge Programm. Könnt ihr da noch so ein bisschen Einblicke geben, was genau an dem Tag abgelaufen ist?
Also wir hatten verschiedene Mitmachaktionen. Bei uns konnte man den Tretkran im Keller ausprobieren, also der Nachbau eines mittelalterlichen Krans. Dann hatten wir noch Mitmachangebote für Kinder und Familien. Man konnte so Münzen gießen, Lederbeutel herstellen. Und dann das Tageshighlight für mich ist eigentlich so, waren die 2 Modenschauen um 14 und um 15 Uhr. Einmal durch die Jahrhunderte, wie gesagt, bei uns im Haus vom keltischen Salzsieder über das Frühmittelalter, Spätmittelalter, 16., 17., 18. Jahrhundert bis eben in die 1940er Jahre. Und danach habe ich drüben bei Wirth dann auch noch die Modenschau moderiert mit den Leuten des 15. und 16. Jahrhunderts.
Also wirklich sehr eindrücklich und ihr macht das Ganze ja auch nicht zum ersten Mal, wie ich bei meiner Recherche herausfinden konnte. Was macht denn das Lebendige Museum für euch so besonders, dass ihr auch sagt, dass ihr die Veranstaltung öfter macht?
Also ich bin großer Living History Fan, mache das selber in meiner Freizeit, also historische Darstellung verschiedener Epochen. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass das gut funktioniert. Man kann die Leute begeistern, für Geschichte interessieren, die sich vielleicht auch sonst nicht so sehr dafür interessieren würden. Und wir haben einfach die großartige Möglichkeit hier im Haus, da wir so viele Epochen abdecken, dass wir das quasi als Multi-Period-Event veranstalten können. Also oft hat man so jetzt in Spezialmuseen, geht es halt um ein Thema, dann hat man die Leute aus dem Mittelalter da oder aus dem 3. Jahrhundert, aus der römischen Antike. Und bei uns war es eben dann ganz vielseitig. Das Haus bietet sich sehr an dafür.
Genau, und auch im Vergleich jetzt zu Wackershofen, die ja wirklich dann so ein Wochenende haben, was weiß ich, anno, wie heißt das?
1776 ist, glaube ich, dieses Jahr.
Genau, da wollen wir auch gar nicht Konkurrenz sein, sondern das ist ja auch wirklich so das Alleinstellungsmerkmal, all diese Epochen eben gleichzeitig darzustellen. Und was Vergleichbares gibt es, glaube ich, meines Wissens nach nur an 2, 3 Orten. Und der Erfolg spricht auch für sich. Also wir haben am Wochenende wirklich viele, viele Familien begrüßen dürfen. Und das ist für uns immer ein gutes Zeichen, wenn einfach ja ein Angebot geschaffen wird, was vielleicht nicht die üblichen MuseumsbesucherInnen nach Schwäbisch Hall lockt.
Genau, ganz toll war noch, es waren auch viele Leute so, sage ich mal, zwischen 20 und 40 Jahren da, so aus meiner Generation also, was man auch nicht so häufig sieht, das war auf jeden Fall auffallend viel.
Damit erreicht ihr quasi überall Leute und wenn wir jetzt auch noch so einen Blick in die Zukunft werfen, um eben weiterhin interessant zu bleiben, wie entwickelt sich denn das Hellisch-Fränkische Museum weiter?
Ja, also im Grunde ist das Lebendige Museum auch wirklich Teil davon. Das Museum wird sich auf vielfältige Weise weiterentwickeln und ja, niederschwellige Angebote, die einfach einen Zugang zum Museum schaffen, die gehören auf jeden Fall wesentlich dazu. Weil ich denke immer, wenn jemand den ersten Schritt über die Schwelle getan hat, der kommt vielleicht auch wieder, weil er da was entdeckt hat, was er sich nochmal anschauen möchte. Und dazu gehören eben solche Veranstaltungen auch. Was uns einfach auch ganz wichtig ist, über verschiedene Ebenen eben die Geschichte zu vermitteln. Da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten und das möchten wir einfach auch stärker implementieren. Sei es über Audio, über Medienstationen, über interaktive Dinge, über auch Angebote, zum Beispiel für Kinder, sich mal eben mittelalterliche Kleidung anzuziehen und was in die Hand zu nehmen noch stärker, was wir eben bei den Führungen auch schon teilweise anbieten und so einfach das Interesse für Geschichte zu wecken, auch außerhalb des Schulbesuchs. Schulklassen sind natürlich auch stets willkommen. Aber dass es eben auch wahrgenommen wird als Ort, wo Geschichte nicht trocken ist.
Der Club Alpha wird ja 60 Jahre alt dieses Jahr. Wir werden auch in unserer Dauerausstellung den Bereich etwas aktualisieren. Und meldet euch, wenn ihr noch irgendwie Geschichten, Fotos, Objekte, irgendwas zum Clubleben der letzten 60 Jahre habt. Wir wollen auch persönliche Geschichten einbauen.